HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl und in dieser Sendung kümmern wir uns unter anderem um den wahrscheinlich größten Datendiebstahl aller Zeiten, der in dieser Woche bekannt wurde. Jetzt in HR Info Netzwelt. Es war die IT-Meldung der Woche. Eine russische Hackergruppe hat rund 1,2 Milliarden Login-Daten und Passwörter sowie hunderte Millionen E-Mail-Adressen geklaut. Die Dimensionen sind gigantisch. Etwas Vergleichbares hat es in Zeiten des Internet noch nie gegeben. Mehr als die Hälfte aller Internetnutzer in der Welt sind wohl betroffen. Und aufgeflogen ist der Coup nach Recherchen einer US-Sicherheitsfirma. Und Dagmar Pepping fasst das nochmal zusammen.
Die Firma Hold Security versteht sich auf geschickte Eigenwerbung. Breaking News steht in einem großen roten Kasten auf der Homepage des IT-Sicherheitsunternehmens aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Darunter: Wir haben den größten Datendiebstahl aller Zeiten aufgedeckt. Wer den großen roten Kasten anklickt, erfährt mehr darüber, wie Hold Security einer russischen Hackerbande auf die Spur gekommen ist, die nach Angaben der Sicherheitsfirma rund 1,2 Milliarden Benutzernamen und Passwörter von Internetprofilen erbeutet hatten. Am Rande der Hacker-Konferenz Black Hat in Las Vegas beschrieb Firmengründer Alex Holden den Scoop in Interviews dem amerikanischen Fernsehpublikum. Meine Firma durchsucht im Auftrag unserer Kunden die dunklen Ecken des Internets, dort wo Hacker über Datendiebstahl sprechen. Dort haben wir diese Bande mit ihren kriminellen Aktivitäten entdeckt. Holden, der selber Russisch spricht, geht davon aus, dass die russischen Hacker die Internetnutzer bisher vor allem durch Spam schädigen. Schon bald aber könnte die Bande die gestohlenen Benutzernamen und Passwörter nutzen, um Bankkonten zu hacken oder Identitätsdiebstahl zu begehen, sagt der IT-Sicherheitsexperte. Holden weigert sich, Namen betroffener Unternehmen und Nutzer zu nennen. Schließlich könnten Firmen noch angreifbar sein, weil sie die Sicherheitslücken noch nicht geschlossen haben, auf die Hold Security sie hingewiesen hat. Auf der Homepage seiner Firma bietet der Geschäftsmann Holden einen Sicherheitscheck für Webseiten an, den sogenannten Breach Notification Service. Preis ab $120 pro Monat. Auch Privatpersonen können sich an Hold Security wenden, um zu erfahren, ob sie ebenfalls Opfer der russischen Hacker geworden sind. Innerhalb der nächsten 60 Tage wolle die Firma einen elektronischen Identitäts-Monitoring-Service anbieten, heißt es auf der Webseite. Über mögliche Kosten steht dort allerdings nichts.
It's a very difficult task for us to reach out,
angesichts von 500 Millionen E-Mail-Adressen und 420.000 Webseiten, die vielleicht betroffen sind, können wir uns nicht an alle Opfer wenden. Aber wenn sich Firmen und Einzelpersonen an uns wenden, können wir ihre Fragen beantworten. Die Sicherheitsexpertin Orla Cox vom Antivirusanbieter Symantec rät allen Internetnutzern, ihre Passwörter zu wechseln.
All Internet users should assume that they've been impacted by this. This year is already on track to be the year of the mega, mega data breach.
Ihr Urteil: 2014 ist schon jetzt das Jahr des Megadatendiebstahls.
Nach dem mutmaßlichen milliardenfachen Datenklau durch russische Hacker arbeiten das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik mit Sitz in Bonn, das Bundeskriminalamt und das amerikanische FBI intensiv und eng zusammen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die russischen Hacker viele Zugänge durch das schlichte Eingeben von besonders gängigen Passwörtern geknackt haben. Jochen Hilgers.
Das Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, geht davon aus, dass im Fall des aktuellen Datendiebstahls auch deutsche E-Mail-Adressen betroffen sind. Das sei schon wegen der Zahl der entwendeten Identitäten von rund 1,2 Milliarden mehr als wahrscheinlich, sagte ein Sprecher dem WDR-Studio Bonn. Das BSI hat bereits das Bundeskriminalamt und das amerikanische FBI eingeschaltet. Beide Fahndungsbehörden arbeiten eng zusammen, um weitere Hintergründe des mutmaßlich von Russland ausgehenden Datenklaus zu ermitteln. Der Sprecher der Bundesbehörde, Tim Kriese.
Im Moment überprüfen wir angesichts der Meldung eines riesigen Identitätsdiebstahls, überprüfen wir mit den Behörden in den USA und Deutschland gemeinsam, ob da auch eine Betroffenheit deutscher Internet-User vorliegt. Weitere Erkenntnisse haben wir dazu noch nicht erhalten. Wir warten da auf Rückmeldung aus den USA.
Im Vergleich zu früheren Fällen haben Internetnutzer diesmal keine Möglichkeit festzustellen, ob ihre Daten tatsächlich entwendet wurden. Im Frühjahr dieses Jahres waren 2 Datendiebstähle von 16 und dann 18 Millionen E-Mail-Konten bekannt geworden. Die Betroffenen konnten allerdings innerhalb weniger Tage informiert werden.
Das ist in dem Fall nicht vergleichbar, weil in diesem aktuellen Fall uns die E-Mail-Adressen ja nicht vorliegen. Damals hatten wir die E-Mail-Adressen vorliegen in einer Datenbank, gehashte Version, sodass eben auch ein Abgleich möglich war, dass wir diesen Dienst auch anbieten konnten und der Nutzer eben abgleichen konnte, ob er betroffen ist. In diesem Fall haben wir diese E-Mail-Adressen nicht. Das muss dann entschieden werden, wenn wir dann eben mehr Wissen, mehr Informationen haben und was dann eben für Maßnahmen auch seitens des BSI dann zu treffen sind.
Das Bundesamt rät dringend dazu, Zugangsdaten und Passworte regelmäßig zu ändern und für verschiedene Konten jeweils eigene Passworte zu wählen.
Das Wichtigste ist im Prinzip, dass man einen aktuellen Virenschutz verwendet, eine Firewall verwendet, dass man, wenn man im Internet surft, dies nicht unbedingt als Administrator tut, sprich mit einem Administratorkonto. Unter den Betriebssystemen kann man verschiedene Benutzerkonten einrichten, das sollte man eben auch tun.
Die Online-Dienste rief das BSI auf, mehr für die Sicherheit der Systeme und den ihnen anvertrauten Daten zu tun. So sollten Online-Anbieter Authentisierungsmöglichkeiten einführen, die über Benutzernamen und schlichtes Passwort hinausgehen.
Im Beitrag von Jochen Hilgers haben wir es gehört. Die meisten Nutzer sind immer noch zu blauäugig und hilflos, zu leichtgläubig und einfallslos, wenn es um Passwörter und sichere Internetzugänge, um Banking und sichere E-Mail-Kommunikation geht. Davon haben die russischen Hacker profitiert, als sie rund 1,2 Milliarden Datensätze mit Passwörtern und Zugängen geklaut haben. Andreas Gielen fasst noch einmal zusammen, was jeder Nutzer im Netz beachten sollte.
Es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal sein. Datenklau im großen Stil, doch erschreckend sind inzwischen die Ausmaße. Waren beim letzten Mal noch Millionen Daten geklaut worden, sind es nun Milliarden. Zeit, in Panik zu geraten? Noch nicht, sagt Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT.
Wie viel da jetzt im aktuellen Fall wirklich dran ist, weiß man noch nicht so recht, weil zum ersten Mal so eine Firma dahinter steckt, hinter diesem Fund, die auch wirklich Geld damit verdient, sowas zu entdecken. Wenn es denn so ist, muss man momentan noch nicht in Panik geraten, weil einfach zu wenig Details bekannt sind, welche Dienste denn tatsächlich betroffen sein sollen.
Dennoch ist die Gefahr groß, dass auch die Daten deutscher Nutzer geklaut worden sind. Also ist wieder mal der richtige Schutz angesagt. Ganz vorne auf der To-Do-Liste ist das Ändern der Passwörter. Alle Passwörter und zwar überall. Denn noch ist nicht klar, welche Dienste genau betroffen sind, sagt Tim Griese vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Das muss nicht unbedingt das E-Mail-Account sein, sondern es können auch andere Online-Konten sein, für die ich eben die E-Mail-Adresse als Benutzername habe. Das kann der Online-Shop sein, das kann ein soziales Netzwerk sein, wo ich eben als Benutzername dann meine Mail-Adresse nehme und dann eben ein Passwort dazu habe.
Das Wichtige, wenn man Passwörter ändert, ist, immer unterschiedliche Passwörter zu wählen, sagt Computerexperte Ronald Eikenberg.
Das größte Problem ist, das Passwort wieder zu benutzen. Dann hat man in so einem Fall wie dem aktuellen tatsächlich Grund, in Panik zu geraten, weil dann gehen die Kriminellen hin mit den erbeuteten Daten und probieren die überall durch. Und wenn ich dann überall das Gleiche habe, sind sie dann sehr schnell in sehr vielen Diensten eingeloggt.
Die aktuell geklauten Daten sollen vor allem für das Versenden von Spam genutzt werden, also Werbung. Und die Kriminellen nutzen sie, um massiv Schadprogramme zu verbreiten. Da wären Trojaner, Viren, Spyware, um so auch an sensible Daten zu kommen. Das ist nichts Neues, aber bei mehr als 1 Milliarde gekaperten Daten ist die Gefahr groß, dass der eigene Computer betroffen ist. Deshalb ist der Schutz nach außen gerade besonders wichtig.
Es fängt damit an, dass man den Rechner auf dem aktuellen Stand hält. Also das heißt, man spielt regelmäßig die Updates ein, die bei Windows zum Beispiel immer angeboten werden. Und ja, so die sogenannten Plugins wie Java, Flash, das sind halt auch beliebte Eingriffstore für die Angreifer, auch die auf dem aktuellen Stand halten.
In dem aktuellen Fall ist noch unklar, welche Online-Anbieter und Provider von dem großen Datenklau betroffen sind. Die Telekom hat sich aktuell geäußert. Sprecher Andreas Mittel sagt, die Telekom sei verschont geblieben.
Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass Daten unserer Kunden von diesem aktuellen Datendiebstahl betroffen sind. Wir als Deutsche Telekom sichern natürlich immer unsere Portale bestmöglich ab. Wir beobachten das auch ständig und passen dann unsere Schutzmaßnahmen auch entsprechend an.
Vermutlich wird auch schon bald auf der Webseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie stehen, wer vom Datenklau betroffen ist.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist H-Info Netzwelt. Die Technikfans sprechen von genialen Technologie- und Marketingkonzepten und die Kritiker von dreistem Ideenklau bei Apple. Fest steht, der chinesische Handyhersteller Xiaomi hat aus dem Nichts ein Imperium geschaffen. Die günstigen Xiaomi-Telefone und Tablets finden reißenden Absatz und erst vor rund 4 Jahren wurde diese Firma gegründet. Inzwischen hat Xiaomi Samsung als Marktführer auf dem chinesischen Mobiltelefonmarkt verdrängt. 15 Millionen Smartphones hat Xiaomi dort im zweiten Quartal 2014 verkauft, etwa 1,8 Millionen mehr als die bisherige Nummer 1. Steffen Wurzel geht den Gründen des Erfolgs auf die Spur.
Der Xiaomi Showroom in Shanghai. Auf 4 edlen Holztischen präsentiert der chinesische Technologiekonzern seine Smartphone-Modelle und das neue Tablet, das Mi Pad. Sofort fällt auf, hier wird 1:1 das Apple Store-Design kopiert. Vom Klamottenstil der Verkäufer bis zur Anordnung der langgezogenen Tische. Das Design der Geräte ist einfach und modisch, die Preise sind gut und die Qualität stimmt, sagt dieser Kunde. Gegründet wurde die Firma erst vor 4 Jahren vom chinesischen Geschäftsmann Lei Jun. Der Name Xiaomi setzt sich zusammen aus Xiao, also klein, und Mi, Reis. Ein kleines Reiskorn ist das Unternehmen allerdings inzwischen nicht mehr. Vor kurzem hat Xiaomi Samsung als bisherigen Marktführer auf dem chinesischen Handymarkt abgelöst. Wang Jingwen vom Marktforschungsinstitut Canalis. Xiaomi ist erfolgreich geworden durch gute Produktqualität bei niedrigen Preisen. Außerdem gehört die Firma zu den ersten, die ihre Smartphones nur online verkaufen. Und sie versteht es, ordentlich mit ihren Kunden zu kommunizieren und sie direkt anzusprechen. Und zwar hauptsächlich übers Internet. Die Webseiten von Xiaomi sehen edel und minimalistisch aus. Das macht Eindruck. In den wenigen Showrooms, die es landesweit gibt, können die Kunden die Geräte nur anschauen und ausprobieren. Kaufen geht nur online. Das spart eine Menge Personal und Mietkosten. Auch deswegen kann Xiaomi seine Produkte zu absoluten Kampfpreisen anbieten. Das neue Tablet, optisch und technisch mit dem iPad Mini vergleichbar, kostet umgerechnet rund 180 Euro. Der typische Xiaomi-Kunde ist unter 30 und verdient durchschnittlich. Viele der Kunden sind Angestellte und Studenten. So wie dieser Ende 20-Jährige, der sich gerade im Shanghaier Showroom umgesehen hat. Das Online-Konzept nervt ein bisschen. Ich möchte das Gerät lieber sofort im Laden kaufen und nicht tagelang warten, bis ich es bekomme. Und sein Kumpel sagt, beliebte Xiaomi-Geräte werden auch online nur einmal pro Woche verkauft. Die Warteliste ist aber lang. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass man eins bekommt. Einige Importeure verkaufen Xiaomi-Geräte inzwischen auch in Europa. Viele Technik-Blogger haben in den vergangenen Wochen über das Mi Pad berichtet. Die meisten zeigten sich positiv überrascht. Eine eigene Vertriebsstruktur dürfte Xiaomi in Europa aber erstmal nicht aufbauen. Nur einen europäischen Markt hat man sich vorgenommen, die Smartphone- und internetverrückte Türkei. Kurzfristig wird Xiaomi nicht in der Lage sein, weitere europäische Märkte und die USA zu erschließen. Dort könnte es zu Problemen beim Thema Copyright kommen. Das größte Problem ist für Xiaomi zurzeit aber, außerhalb von China kennt kaum jemand das Unternehmen. Es muss also erstmal die Marke gestärkt werden. Dabei helfen soll Hugo Berra. Der ehemalige Google-Spitzenmanager ist seit vergangenem Jahr Vizechef bei Xiaomi. Berra kennt man überall in der IT-Branche. Er wird Xiaomi helfen, mit anderen ausländischen Firmen zusammenzuarbeiten.
Die Raumsonde Rosetta der ESA ist am Mittwoch nach 10-jähriger Reise als erstes Raumfahrzeug der Geschichte an einem Kometen angekommen. Die Begeisterung bei den Wissenschaftlern im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt war riesengroß, als die ersten Bilder des Kometen auf den Bildschirmen auftauchten. Nun beginnt die Raumsonde Rosetta mit der Beobachtungsphase. Stefan Willert.
Im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA in Darmstadt haben Wissenschaftler die neuen Bilder, die die Kometensonde Rosetta geschickt hat, mit Begeisterung aufgenommen. Die Fotos zeigen detailliert die Oberfläche des Kometen Churyumov-Gerasimenko. Zerklüftet mit Abhängen, langen Schatten, merkwürdigen Blöcken, groß wie Häuser und seltsam ebenen Flächen, fast wie bei Flüssigkeiten. Holger Sirks vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ist zur ersten Auswertung der Bilder aus Göttingen nach Darmstadt gekommen.
Wir sehen das erste Mal hochauflösende Bilder, 2,5 Meter Pixel Resolution. Niemand hat bisher eine Kometenoberfläche in dieser Auflösung gesehen. Und für uns ist das der Anfang der Wissenschaft, die wir am Kometen machen. Und es ist einfach so emotional jetzt auch.
Stefan Ulametz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR.
Das sieht ziemlich spektakulär aus. Rosetta ist in jedem Fall, das wissen wir heute, ein Quantensprung in der Kometenforschung.
Der DLR-Vorstandsvorsitzende Johann Dietrich Wörner reagierte sogar ein bisschen geschockt, weil seine Organisation die Landung auf der Kometenoberfläche verantwortet.
Wir führen das Manöver durch, das Landemanöver, aber natürlich basierend wiederum auf den Ergebnissen, die wir jetzt von der Rosetta-Hauptsonde bekommen. Die müssen wir zusammenführen. Und wenn man die Struktur und die Form Churyumov-Gerasimenkos anschaut, dann wird das eine besondere Herausforderung. Also mir ist nicht auf Anhieb ein Landeplatz aufgefallen.
Den spektakulären Kometenbildern, die die europäische Sonde Rosetta jetzt liefert, war ein 10-jähriger Flug durchs Sonnensystem vorausgegangen. Seit Anfang der 90er Jahre hatte das ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt die Mission vorbereitet. Manfred Warhaut war einer der Experten, die ganz am Anfang dabei waren. Er ist bereits im Ruhestand.
Es sind fast 4 Generationen von Ingenieuren, die an Rosetta gearbeitet haben und die jetzt das, was damals in den 90er Jahren angefangen worden ist, zu einem erfolgreichen Ende bringen werden.
Die ESA hatte darauf geachtet, dass im Rosetta-Team Junge und Ältere zusammenarbeiten und ihr Wissen jeweils an nachfolgende Wissenschaftler und Ingenieure weitergeben. Mit Erfolg, wie sich jetzt mit der Ankunft der Sonde am Kometen gezeigt hat. Der Höhepunkt der Mission steht im November bevor, die Landung auf dem Kometen. Dann soll analysiert werden, was derzeit nur zu sehen ist, ESA-Direktor Thomas Reiter.
Wir werden von dem Kometen einiges über die Entstehungsgeschichte unseres eigenen Sonnensystems und natürlich auch gerade der Erde erfahren können. Wie beispielsweise die Frage, ob das Wasser, das hier auf der Erde vorhanden ist, überwiegend von solchen Kometen hierher gekommen ist oder ob es einen anderen Ursprung hat. Und dann gibt es natürlich eine weitere ganz entscheidende Frage, nämlich wurden die Bausteine für die Entstehung von Leben beispielsweise durch solche Kometen überhaupt hergebracht?
Für die beteiligten Experten der ESA im Kontrollzentrum in Darmstadt ist die Kometenmission Rosetta aber auch schon vor der Landung ein voller Erfolg.
Um den abgasfreien Transport von Gütern zwischen den Häfen Los Angeles und Long Beach zu ermöglichen, stattet Siemens ein rund 30 Kilometer langes Autobahnstück zwischen den Häfen mit Oberleitungen aus. Dort sollen ab 2015 testweise 4 Lkw mit Stromabnehmern pendeln. Abseits der elektrifizierten Strecken können die Hybrid-Lkw mit anderen und normalen Kraftstoffen fahren. Wolfgang Stufelesser.
Wenn sich eine Elektrolok unsterblich in einen Lastwagen verlieben würde, das Kind aus dieser etwas schrägen Beziehung würde dann wohl so aussehen wie die Elektro-Trucks, die Siemens jetzt in Kalifornien testet. Untenrum ganz normaler LKW, aber oben auf dem Dach ein Stromabnehmer. Und zwar wirklich ganz ähnlich wie bei einer E-Lok oder Straßenbahn. So ein breiter Querbügel, der unten am Stromdraht entlang gleitet. Also anders als beim Oberleitungsbus, wie man ihn manchmal in Italien sieht. Da wirken die Stromabnehmer ja eher wie Fühler, die mit ihren Enden die Stromleitung umklammern. Das andere Prinzip beim E-Lkw hat Vorteile, sagt Siemens. Bis zu einer Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern können die Laster den Abnehmer ausfahren oder, wie es in der Fachsprache heißt, an- und abbügeln. Sie können damit sogar überholen und mit dem Stromantrieb sollen die Laster deutlich umweltfreundlicher sein als solche mit normalem Dieselmotor. Wie viel umweltfreundlicher? Genau das ist die Frage, die auf der Teststrecke geklärt werden soll. Südkalifornien leidet nämlich massiv unter Smog. Deshalb hat die für die Luftreinhaltung zuständige Umweltbehörde den Auftrag, für den Güterverkehr im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat nach sogenannten Zero Low-Emission-Lösungen zu suchen, also mit null Abgasen. Konkret geht es um die Autobahn, die die Großhäfen von Los Angeles und Long Beach mit einem Eisenbahnumschlagzentrum weiter im Landesinneren verbindet und total überlastet ist. Auf der gut 30 Kilometer langen Strecke fährt Laster hinter Laster, um riesige Gütermengen hin und her zu transportieren. Laster, die immer wieder dieselbe Strecke langfahren, das sind für Siemens ideale Voraussetzungen für die Kombi aus Elektrolaster und Oberleitung. An einer Straße parallel zu dieser Autobahn baut Siemens jetzt seine Oberleitung auf einer Strecke von etwas mehr als 3 Kilometern. Bis zu 4 E-Laster sollen dann ab nächstem Sommer die Teststrecke entlangfahren. Und nach einem Jahr wird dann Bilanz gezogen, wie viel Sprit und Abgase der Elektroantrieb wirklich spart. Übrigens sind die Laster in Sachen Energie echte Allesfresser. Fehlt die Oberleitung, können sie auch mit Diesel oder Erdgas fahren oder mit Batteriestrom. Siemens hat die Laster zusammen mit der Volvo-Gruppe entwickelt. Lokal emissionsfrei nennt Siemens die Fahrzeuge. Das stimmt, aber in den USA stammen 2/3 des Stroms aus Kohle- und Erdgaskraftwerken. Die Abgase werden also einfach woanders in die Luft geblasen. In Sachen Sonnen- oder Windenergie sind die USA weit hinter Deutschland zurück.
Seit gut 2 Wochen ist auf den Straßen Kanadas ein Roboter unterwegs, ganz alleine. Der Blechkasten von der Größe eines Kleinkindes steht an Landstraßen und hält seinen Plastikdaumen in den Wind. Hitchbot ist unterwegs, um als erster trampender Roboter Kanada von Ost nach West zu durchqueren. Und die Autofahrer in Kanada sind begeistert, denn der kleine Kerl kommt ziemlich gut voran. Georg Schwarte.
Gelbe Gummistiefel, grüne Gartenhandschuhe, der Kopf eine Plastiktortenhaube, der Bauch ein Eimer. Nein, eine Schönheit ist Hitchbot nicht. Aber Hitchbot, der gerade auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, kriegt trotzdem Komplimente von einem kanadischen Autofahrer. Ich mag deine Stiefel, sagt er.
I gotta say, I like your boots.
Thanks.
And how far are you going?
Victoria.
Wow, good luck with that.
Hitchbot bedankt sich artig und sagt, er muss nach Victoria, an die Westküste Kanadas. Der Witz? Hitchbot ist vermutlich der erste trampende Roboter der Welt und ganz Kanada scheint entzückt. Sein Vater, gewissermaßen der Professor David Smith von der McMaster-Uni in Toronto, sagt, ein Roboter, der einfach an der Straße steht und den jeder mitnehmen kann, in den USA wird es nicht funktionieren. Die hätten ihn dort längst in den Müll geworfen oder erschossen.
It'll probably work in Canada. It would never work here, because here in the States we would put it into the ditch or shoot it.
Aber Hitchbot lebt, ist nicht erschossen und hat in der ersten Woche 600 Kilometer als Anhalter geschafft und dabei eine Menge neuer Freunde gewonnen. Über 7000 folgen ihm bereits auf Twitter. Fotos mit dem Roboter sind zu sehen. Hitchbot am Abendbrottisch einer Familie, Hitchbot im Bett eines Paares, Hitchbot im Café. Also der Start war ganz erfolgreich. Es hat gerade mal 2 Minuten gedauert, die er am ersten Tag an der Straße stand. Dann nahm ihn ein Camper mit, der nach Brunswick in den Nationalpark wollte. Das Projekt, eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft, soll zeigen, ob Mensch und Roboter miteinander, nun ja, auskommen und kommunizieren können. Hitchbot spricht, antwortet auf Fragen und ist offenbar eine echte Quasselstrippe. Er backt gern, sagt er, voll gelogen natürlich, liebt Tiere und ist mit Wikipedia-Wissen so vollgestopft, dass sich die Autofahrer, die ihn mitnehmen, mit ihm über Gott und die Welt unterhalten können. Ja, wir haben einen Sprachprozessor eingebaut. Er versteht und antwortet. Und wenn die Leute ihm sagen, jetzt halt mal die Klappe, dann können sie ihn so auch stillkriegen. Über 6000 Kilometer von Halifax bis Victoria im Westen Kanadas soll die Reise gehen. Wie lange es dauert, egal. Hauptsache Hitchbot trifft möglichst viele Menschen, sagen seine Erfinder. Und sollte dem Roboter angetrieben per Solarzelle mal der Saft ausgehen, können die Autofahrer den Tramper über den Zigarettenanzünder im Auto auch aufladen. Wer ihn übrigens treffen oder mitnehmen will, kann auf der Webseite der trampenden Blechbüchse unter www.hitchbot.me gucken, wo er gerade ist. Ein eingebauter GPS-Sender überträgt ständig seinen Aufenthaltsort, damit der arme Kerl, der zwar sprechen, aber nicht laufen kann, auch nicht verloren geht.
Die im Osten Hessens gelegene Rhön ist seit Donnerstag ein Sternenpark. Die International Dark Sky Association in den USA hatte dem Antrag des Biosphärenreservates Rhön zugestimmt. Und was das bedeutet, erläutert Hermann Diehl.
In der Rhön, einem vergleichsweise dünn besiedelten Mittelgebirge im Dreiländereck Hessen, Bayern, Thüringen, ist es nachts dunkler als in anderen Regionen. Der Sternenhimmel kommt hier besonders eindrucksvoll zur Geltung. Ein bewusster Umgang mit Licht soll künftig den Blick in den Nachthimmel zu einem noch größeren Erlebnis machen. 5 Landkreise haben Vorschläge für die Beleuchtung erarbeitet. So soll Licht nicht unnötig in den Himmel leuchten. Der Tourismus will neue Gästegruppen mit gezielten Angeboten erreichen. 4 Jahre lang hatte die Rhön um den Titel gekämpft.
Das war HR Info Netzwelt. Bei hrinforadio.de können Sie Netzwelt auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden. Und bleiben Sie neugierig.